Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Mit mir, Joscha, einer der Gründer von Advance Football, und auf der anderen Seite Sakko. Schön, dass du auch wieder da bist.
Servus.
Lass uns mal direkt reinstarten mit einem kleinen Erfahrungsbericht von meiner Seite. Und zwar war ich am Wochenende bzw. gestern bei meinen Neffen und Nichten auf dem Hallenturnier bei uns in der alten Heimat und hat da so ein paar Beobachtungen gemacht, die ich sehr spannend finde und die ich dir gerne mal spiegeln möchte. Und vielleicht kannst du ja auch ein, zwei Sätze dazu sagen. Und zwar, wie so ein Freundschaftsspieltag gemacht gegen eine gegnerische Mannschaft oder einen anderen Verein und haben mit der F-Jugend und der Bambini in diesen zwei Hallen gespielt. Und das war so entspannt und nach 2 Stunden war das Ganze auch wieder vorbei. Irgendwie war es eine rundum gelungene Veranstaltung und da einfach nochmal irgendwie der Hinweis oder auch die Empfehlung für alle Trainer und Veranstalter von diesen kleinen Turnieren. Macht es doch viel öfter, dass ihr euch eine Mannschaft holt, für 2 Stunden irgendwo trefft, sei es auf einem Platz oder in der Halle, und lasst die einfach gegeneinander kicken in unterschiedlichen Konstellationen. Da war es dann tatsächlich so gestern, dass es auch eine erste und eine zweite Mannschaft gab. Also es gab nicht nur jeweils ein Team, sondern mehrere. Und am Ende kriegt jedes Kind auch noch eine ausgedruckte Urkunde, wo drauf stand, viel Erfolg gehabt bei, Leistungsvergleich oder Spieltag gegen den SV Punkt, Punkt, Punkt. Und die Kinder sind super stolz mit diesem Ding in der Hand, was einfach nur eine ausgedruckte DIN A4-Seite war, nach Hause gegangen. Und das hat mir wieder gezeigt, wie oft man irgendwie sehr, sehr kompliziert Sachen denkt als Jugendleiter oder als Trainer auch, und die Bedürfnisse der Kinder, nämlich einfach mal gegen eine andere Mannschaft zu kicken und irgendwie für 1,5 Stunden sich zu verausgaben und mit irgendeiner kleinen Urkunde oder irgendwas anderem heimzugehen, wie oft das dann so ein bisschen auseinanderliegt in der Erwartungshaltung. Eine Sache, die mir dann noch gekommen ist, auch wieder, das hat man schon ein paar Mal thematisiert, ist, es gab keinen Kuchenverkauf und auch keinen Kaffeeverkauf. Also auch da an alle Veranstalter, nutzt es doch, dass ihr irgendwie die Mannschaftskassen aufbessert eurer Teams, indem ihr sagt, hey, wir haben jetzt hier so ein kleines Event und da waren jetzt gestern vielleicht 30, 40 Eltern, würde ich sagen, dann nutzt es doch einfach, indem ihr sagt, wir machen hier noch einen kleinen Verkauf, und schon habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich einmal das Sportliche abgedeckt und einmal irgendwie auch noch finanziell was gemacht für meine Mannschaftskasse oder den Verein. Interessante Beobachtung. Wie siehst du das denn, Sakko? Also würdest du mehr zu Wettkämpfen tendieren, wo man sagt, okay, man lädt mehrere Mannschaften ein, oder sagst du auch, nee, so Spieltage mit einzelnen Mannschaften und die öfter gegeneinander spielen lassen, ist irgendwie sinnvoller?
Also die Frage grundsätzlich ist quasi klassisches Turnier mit Gruppenphase, Halbfinale, Finale oder sowas Leistungsvergleich, weniger Teams, ne? Ja. Das Ding ist, rein sportlich ist natürlich der Leistungsvergleich, glaube ich, 1000-mal interessanter. Es kommen halt die Kinder zu mehr Spielzeiten. Und also das große Problem bei den allermeisten Hallenturnieren ist halt zu wenig Spielzeit. Tatsächlich gibt es aber, wir waren ja auch schon auf Hallenturnieren, wo in 2 Hallen gespielt wird. Das ist natürlich cool, weil du dann trotzdem relativ viele Mannschaften mit einer ansprechenden Wartezeit auf so ein Turnier einladen kannst. Aber die wenigsten haben ja diese Situation. Deswegen rein inhaltlich sportlich auf jeden Fall Leistungsvergleich. Was dir natürlich flöten geht, im Verhältnis zum Turnier sind ja die Einnahmen, weil einfach in Summe trotzdem weniger Eltern da sind. Blöd ist, wenn du dann gar nichts machst, dann hast du irgendwie 0 Euro. Aber wenn du 12 Mannschaften einlädst und die halt dann 1,5 Stunden dazwischen Pause haben, dann fressen ja alle auch genug, um so ein bisschen mehr nochmal in die Mannschaftskasse reinzuholen. Ich glaube, das ist für viele Vereine so der Punkt, warum das große Turnier einmal im Jahr oder zweimal im Jahr im Sommer und im Winter so aufgeblasen ist, weil es die einzige Möglichkeit ist, Kohle zu verdienen. Aber dein Gedanke mit dem, also diese Turniere zu machen, ist ja auch Mods der Aufwand. Also könnt ihr für den gleichen Aufwand 4 kleine Veranstaltungen machen, den die Urkunden ausdrucken und hättest dann in Summe wahrscheinlich genauso viele Menschen bei dir in die Halle bewegt, wie auf diesen einen großen. Und das könnte man, glaube ich, so ein bisschen gegeneinander abwiegen. Sagen, okay, wie können wir das so gestalten, dass es keine finanziellen Einbußen sind, weil ich glaube, das ist so der größte Knackpunkt. Ja. Ja. Okay. Also sportlich, Leistungsvergleich, für die Kassen der Vereine, deswegen tendieren sie, glaube ich, noch zu klassischen Turnierformaten.
Das, wie gesagt, war nur eine kleine Beobachtung von mir jetzt am Wochenende, fand ich irgendwie spannend, hat aber auch mal wieder Spaß gemacht, da einfach mit dabei zu sein. Du möchtest was sagen?
Ja, du bringst mich nämlich auf eine Idee. Ich war jetzt auch am Wochenende mit Torben am Samstag bei einem mit unserer ersten Vereine, mit dem wir zusammengearbeitet haben, die SG Egelsbach in der Nähe von Frankfurt. Und da ist mir auch nochmal eingefallen oder aufgefallen, also wie wenig besonders gute Vereinsarbeit an vielen Stellen eigentlich sein muss. Ich habe da mit Matthias, mit dem Jugendleiter, gequatscht und der hat halt gemeint, dass die Abteilung Fußball bei denen jetzt über 800 Mitglieder hat. Und das bei einer Stadt, die 12.000 Einwohner hat. Also was schon eine heftige Quote ist. Und die sind brutal gewachsen über die letzten 3-4 Jahre. Also sie sind brutal gewachsen über die Zeit der Zusammenarbeit mit uns. ich glaube, das ist, also an vielen Stellen ist es nur, naja, was heißt Zufall, aber die handelnden Personen kommen eben zum Thema Zusammenarbeit mit Advanced Football und diese Umtriebigkeit, glaube ich, zeigt sich dann auch in anderen Bereichen. Wir haben ja nicht mit allem davon zu tun, sondern eben nur sportlich-inhaltlich. Aber ich glaube, das zeigt es nochmal. Aber was der Matthias mir zum Beispiel erzählt hatte, zum Anfang der Saison machen die halt eine große Saisoneröffnungsfeier mit allen Teams, weil er meint, die haben mittlerweile so viele Mannschaften, die kennen sich gar nicht mehr untereinander. Und dann laden die alle Mannschaften ein. Da gibt es da ein paar Bratwürste eben, ein paar Getränke. Und da werden die Mannschaftsfotos gemacht an dem Tag. Da wird ein großes Gruppenbild gemacht an dem Tag. Und irgendwie, es kommen alle zusammen, quatschen miteinander. Und das finde ich halt so ein cleveres Event eigentlich. Also, weißt du, das große Sommerturnier für externe Mannschaften, das veranstaltest du. Und machst da einen Mordsaufwand mit Medaillen, Pokalen, Turnierleitungskram, Helfer und so weiter. Aber dann für die eigenen machst du eigentlich eher nichts. So, da sagst du halt, ist ja cool, dass ihr mitkicken dürft. Und da ist es was, also Saisoneröffnungsfeier, geil, irgendwann noch in den Sommerferien, so in der letzten Woche, wo die meisten wieder da sind und dann Abmarsch. Also ich glaube auch, dass du da an Mannschaftskassen füllen kannst mit eben dem Verkauf von bisschen Essen, bisschen Getränken und die Menschen lernen sich halt kennen. Also und solche Formate sind es halt, also diese kleinen Events und dann auch diese Fortbildungsmaßnahmen, Workshops wie mit uns, damit die Ehrenamtlichen auch das Gefühl haben, an die Hand genommen zu werden mit Trainermappen. Wir haben denen gestern nochmal die App gezeigt, wie man die genau nutzt und so weiter. Und ich glaube, all diese Maßnahmen zusammen führen dann dazu, dass du mit eigentlich super simplen Sachen, die aber konsequent durchgezogen, über einen Zeitraum jetzt bei denen von 4 oder 5 Jahren dafür sorgst, dass du hunderte von Mitgliedern mehr hast als davor. Ja. Und das ist beeindruckend zu sehen.
Absolut. Wir kommen nachher in eine ähnliche Richtung noch, wenn es um die Einsendung bei Family and Friends geht. Da ist nämlich eine ähnlich geartete Frage, geht mehr aufs Sportliche, nicht so viel sehr aufs Vereinswesen, aber ich glaube, die Antworten sind da sehr ähnlich. Bevor wir jetzt aber reinstarten in unser heutiges Thema, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen im Titel, und zwar die, ich formuliere es nochmal, 10 Dinge, die wir gerne zu Beginn unserer Trainertätigkeit gewusst hätten. Wir haben uns eine kleine Liste überlegt, der Sakko und ich. Bevor wir aber damit starten, nochmal der Hinweis, abonniert uns und am besten auch noch kommentiert bzw. bewertet uns. Und wenn ihr sagt, euch gefällt es so gut, dass ihr es sogar einem Kollegen oder einer Kollegin teilen möchtet, dann macht es doch sehr gerne, dass jede Woche aufs Neue Leute sich mit dem Kinder- und Jugendfußball auseinandersetzen, den wir hier im Podcast diskutieren. Ihr kriegt ja mittlerweile mit, unser Themenspektrum ist da relativ groß, von U19-Trainer PSV Eindhoven über Kuchenverkauf beim TSV Buxtehude in der F-Jugend. Ist alles dabei, also gerne teilen und abonnieren das Ganze und auch bewerten. Und jetzt lass uns mal reinstarten, Sakko, in unser erstes Thema. Und zwar unsere Liste 10 Dinge, die wir gerne zu Beginn unserer Trainertätigkeit gewusst hätten. Lass uns mal oben anfangen bei der Nummer 1. Wichtig, es ist jetzt keine Gewichtung mit dabei, sondern wir haben einfach nur 10 Sachen zusammengefasst, wo wir gedacht hatten, ja, das macht irgendwie Sinn, das hätte ich gerne vorher gewusst. Fang doch du mal an mit deiner Nummer 1 und bedenke bitte dabei, dass wir ein Zeitlimit haben bei unserer Aufnahme heute.
Echt? Was ist das Zeitlimit?
Sag ich dir dann.
Wir arbeiten. Okay. Das ist Druck. Ich habe den ersten Punkt, der tatsächlich aber jetzt zufällig auch einer der für mich wichtigeren ist. Ich habe den genannt, meine Energie ist gleich die Energie der Trainingseinheit. Hört sich ein bisschen ESO an, aber was damit gemeint ist, ist, mir ist es jetzt auch wieder am Wochenende so ein großes Thema war, auch in der Trainerschaft, die Einstellung, mit der ich auf den Platz gehe. Und da hat der Thomas Tuchel auch diesen kurzen Abschnitt, wo er seine Begrüßung beschreibt. Seine Begrüßung eines Spielers soll ihm ja vermitteln, hey, schön, dass du da bist, ich freue mich auf die Trainingseinheit mit dir. Und da geht's schon los. Also mit meiner Stimmung und Einstellung und der Atmosphäre, die ich dadurch kreiere, bei den Spielern auch diese positive Grundhaltung gegenüber meinem jetzt an oder gegenüber dem anstehenden Training zu erzeugen. Das ist das, wo ich sag, ist, glaube ich, mit so für mich das wichtigste Learning gewesen über die letzten Jahre. Und wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass ich mich manchmal auch in diese Stimmung bringen muss, habe ich ja oft nicht. Ja. Irgendwie langer Arbeitstag und dann muss ich auch noch auf den Platz gehen und komme vielleicht ein paar Minuten später. Und wenn ich dann schon angepisst bin und eigentlich keinen Bock habe, dann kann ich nicht erwarten, dass es eine coole Trainingseinheit wird, wo jeder mitzieht und Bock hat und Laune hat. Und dann wird es so eine Negativspirale. Und so oft habe ich gemerkt, dass wenn es andersrum ist, dass es dann eine Aufwärtsspirale wird. Und daraus entsteht, okay, die haben jetzt auch Bock und die Übungen klappen besser und die sind konzentrierter und die sind motivierter und es fetzt mehr und dadurch macht es mir wieder mehr Spaß. Und dann kann man sich so gegenseitig eigentlich pushen. Deswegen mein Platz 1, meine Energie ist gleich die Energie der Trainingseinheit.
Mein Platz 1, beziehungsweise der zweite Punkt auf unserer Liste ist, ich bin da jetzt ein bisschen geprimed natürlich vom Wochenende, Wettkämpfe und Spieltage können so entspannt sein, wenn man sich nicht an der Ligenstruktur beziehungsweise an den bisherigen Gepflogenheiten orientiert. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich angefangen habe, auch mit der F-Jugend bei uns im Verein, was für einen Stress ich mir immer gemacht habe mit diesen Turnieren und hier noch ein Testspiel ausmachen und hier noch das machen und dann hat man sich immer getroffen und dann war das auch teilweise unter der Woche irgendwie an einem Dienstag und an einem Donnerstag und dann spielt man in so einfach im 7-7, damals warst du glaube ich auch noch 7-7 in der F-Jugend, spielt man einfach gegeneinander für 90 Minuten oder 2x30 war es dann. Ich meine, das ist ja schon mal was Positives, dass man überhaupt da 90 Minuten gespielt hat und nicht wie in der Liga 2x20 oder so in der F-Jugend aufs Großfeld. Einfach nur, weil es halt irgendwie vorgelebt wurde oder weil man es nicht hinterfragt. Und sobald ich mir einfach mal einen Schritt zurückgehe und mir überlege, okay, jetzt laden wir die Leute schon ein, jetzt habe ich schon einen Kader mit 15 Kindern, warum mache ich nicht das, dass möglichst viele Kinder möglichst oft an den Ball lässt? Und es sind halt meistens mehrere Spielfelder, mehrere Formate, vielleicht auch mal gemixte Mannschaften, um da einfach auch ein viel, viel entspannteres Erlebnis für die Kinder zu haben. Und natürlich auch für mich als Trainer und auch für die Eltern, weil die halt auch sagen können, naja gut, nach einer Stunde, eineinhalb Stunden ist das ganze Ding vorbei. Ich sehe, dass mein Kind sich viel, viel mehr bewegt hat und alle sind irgendwie happy. Also da öfter mal die Sachen zu hinterfragen und vor allem fällt es mir eben auf bei der Wettkampf- und der Spieltagsstruktur, die wir irgendwie an den Tag legen oder auch durchgeben. Dein dritter Punkt, Sakko. Oder der dritte Punkt auf der Liste, dein
zweiter. Mein zweiter. Der ist, mach mal weniger Show. Rückwirkend würde ich mir wünschen, dass mir das mal jemand früher gesagt hätte. Also ich glaube, man neigt dazu vor allem, also vielleicht da zum Setting. Wir beide haben ja sehr jung angefangen als Trainer. Und das erste Mal, dass ich eine Mannschaft dann selbst trainiert habe und nicht irgendwie nur dabei war, war mit 15. Und also ich hatte dann schon das Gefühl, dass halt meine Rolle die zentrale ist. Und das auch mein Coaching, das hat sich dann auch so ein bisschen später in die Zeit, in die Anfangszeit im NLZ-Bereich durchgezogen. So mein Coaching im Training, mein Coaching am Spieltag. So, ich glaube, da ist auch viel vielleicht so Unsicherheit dabei. Also wir verlieren dann gegen ein anderes NLZ. Und ich möchte zeigen, dass ich ja eigentlich alles weiß, woran es jetzt lag. Und ich glaube so, dass diese Kopplung irgendwie vom Spielergebnis, also ich glaube, es bezieht sich auch nochmal stark aufs Spiel und manchmal nur, vor allem bei so Trainingsbeobachtungen aufs Training. Aber dass man da irgendwie zeigen will, dass nicht ich verloren habe, sondern die Mannschaft hat verloren. Weil ich habe denen ja eigentlich alles gecoacht und ich habe die auch laut und aggressiv gecoacht und trotzdem kommen die halt nicht aus dem Arsch so. Und das hätte ich mir vielleicht oder würde ich mir wünschen, dass mir das damals früher jemand gesagt hätte, so, das hat jetzt nichts mit mir zu tun und interessiert im Zweifelsfall auch keine Sau. Das Einzige, was du mit so einem Coaching eigentlich machen kannst, ist zu wirken wie der Assi, aber nie wieder herausragend gute Trainer.
Vor allem das auch von oben mal gespiegelt zu bekommen, also von der Jugendleitung im Sinne von, hey, selbst wenn du eine leistungsorientierte Mannschaft hast, du musst ja nicht den großen Zampano machen, sondern es reicht uns einfach, wenn die Jungs Bock haben zu kicken und das irgendwie halbwegs funktioniert. Keiner erwartet von dir, dass du laut und meistens dann ja auch aggressiv bist.
Ja, ich glaube, vor allem wird es dann problematisch, wenn du dann in deiner, also so eingefahren bist. So immer, wenn du hinten liegst, wirst du laut und irgendwie, also plump oder aggressiv im Coaching. Und ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, aber es immer zu tun, ist ja dann auch wieder kein inhaltlich gutes, also es kann nicht sein, dass es jedes Mal nur daran liegt, dass da irgendwie zu wenig Druck da ist. Und ich glaube, so da dieses, ey, du warst jetzt die letzten 3 Spiele, ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn er zurückliegt, dann glaube ich, kannst du darüber reflektieren und sagen, ah, stimmt, okay, ich verfalle in dieses Muster, was nichts mit dem Spielergebnis zu tun hat. Es wäre sinnvoller zu gucken, was denn die Mannschaft tatsächlich braucht. Und dann, glaube ich, hast du automatisch mehr Variabilität im Coaching selbst. Ja, ich glaube, das hätte mir gut getan. Wie sieht es bei dir aus beim nächsten Punkt? In Summe Punkt Nummer 4, dein Punkt Nummer 2.
Genau, mein Punkt Nummer 4 ist wahrscheinlich mit einer der wichtigsten und den ich, mein Punkt Nummer 2, Punkt Nummer 4.
Sehr gut.
Ist wahrscheinlich einer derjenigen, die ich heute noch am wenigsten befolge, wo ich mich immer proaktiv dran orientieren muss und mir ins Gedächtnis rufen muss. Jede Sekunde im Training, die gespielt wird, ist eine gewonnene Sekunde und keine verlorene Sekunde. Ich bin mir sicher, dass es vielen anderen da draußen, die das jetzt auch hören, genauso geht. Man plant sein Training und das Abschlussspiel ist immer so, das ist halt auch mit da. Und wenn man schon ein bisschen gut ist, dann nimmt es auch mal 20 oder 25 Minuten ein. Und wenn man sehr gut ist, vielleicht auch mal 30, aber man hat immer den Gedanken in der Trainingsstruktur, in der Trainingsplanung, was kann ich hier jetzt für eine Übung machen, was mache ich hier jetzt noch für ein Fangspiel, was mache ich hier noch für ein 1 gegen 1. Und dann ist immer so der Gedanke, dieser Kompromiss so, spiele ich jetzt noch ein bisschen länger oder spiele ich ein bisschen weniger oder wie mache ich das jetzt eigentlich? Und da einfach mal ranzugehen und sagen, nee, es ist 90 Minuten spielen wäre eigentlich das Optimum Training, wenn ich das richtig umgesetzt bekomme, dass die Kids da Vollgas geben, 90 Minuten lang. Meistens klappt es ja in den unteren Altersbereichen zumindest nicht und wahrscheinlich auch in den oberen nicht, einfach weil die Belastung zu hoch ist. Und dann sich zu überlegen, okay, wie splitte ich das Training jetzt auf, um weniger zu spielen, um den sozusagen Belastungspausen oder auch eben andere Inhalte mitzugeben. Deshalb mein 4. Punkt, jede Sekunde im Training, die gespielt wird, ist eine gewonnene Sekunde.
Ist interessant, weil es war jetzt auch wieder am Samstag nämlich Thema und wir reden ja von so einem Trend, von dieser Verschulung des Trainings, also dass wir als Trainer, das passt irgendwie auch zu meinem Punkt, die Kontrolle behalten wollen über das, was passiert und deswegen in isolierten Formen vielleicht vermehrt trainiert wird als eben in komplexen, weil er ich weniger Sachen zu steuern habe. Der Ablauf ist klar und je klarer der ist und desto einfacher, desto strukturierter wird es ablaufen und desto strukturierter, desto mehr Kontrolle habe ich und kann ich ausüben. Ich glaube, das sind so ziemlich einfache Mechanismen, die da ablaufen, warum es sich so in die Trainingspraxis eingeschlichen hat. Und das andere ist das Thema Lernen. Das hatten wir nämlich auch am Wochenende. Wenn ich jetzt eine Passform aufbaue, wo eine Passfolge zu spielen ist, und das ist eine Passübung. Und ich erkläre das den Kindern, so, wir machen jetzt eine Passübung, das sieht so und so und so aus. Und lass es 10 Minuten laufen und frag die Kinder danach, was habt ihr gelernt? Da werden die halt sagen, ja, wir haben passen gelernt, auch annehmen vielleicht und mitnehmen. Wenn ich die aber in der gleichen Zeit ein 3 gegen 2 spielen lasse oder auch ein 3 gegen 3, wo genauso oft gepasst wird von jedem Kind und ich sie fragen würde, was habt ihr jetzt gelernt? Dann würden die nicht sagen, passen und annehmen. Ja, also da wäre so wie gelernt, wir haben halt ja nur gespielt. Und ich glaube, das Problem bei diesem impliziten und bei diesem nicht verbalisierbaren ist, also sie können schon nicht sagen, was sie lernen. Ich kann als Trainer auch nicht genau sagen, was die jetzt da gelernt haben und was jetzt irgendwie Thema war. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir das nicht mehr so klar benennen können, ist es so, als ob kein Lernen stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass wir so rangehen quasi. Du musst mir erklären, was du gelernt hast, weil wenn du es nicht kannst, hast du nichts gelernt. Und die Realität und auch die Forschung zeigt ja was ganz, ganz anderes. Also nicht verbalisierbares Wissen ist ja teilweise sogar schneller in unseren Handlungsabläufen drin als verbalisierbares.
Punkt Nummer 6. Gut.
Ja, ja schon keine Zeit.
Hey, nee, ich habe überlegt, ob ich kurz noch mal einen Exkurs mache zu gestern. Das wollte ich eigentlich auch noch im Einstieg erzählen. Und zwar hat einer meiner Neffen, der spielt in der Bambini, der spielt, wenn er auf der Straße kickt, daheim, kickt er immer mit Größeren. Also teilweise sind sie, lass mich rechnen, 5 Jahre älter oder halt Moment, 3 Jahre.
Leben die nicht am Hang? Wie kann man da auf der Straße?
Ja, die haben trotzdem 10 Meter Straße gefunden, wo es nicht 15% steigen.
nur leicht
abschießen. Da wird immer gekickt. Das ist noch richtiger Straßenfußball. auf jeden Fall, der spielt immer gegen Größere. Heißt, es ist eigentlich kein Problem für ihn. Also zumindest jetzt rein vom Kopf her. Und jetzt haben die da gestern gespielt und die anderen waren halt deutlich besser einfach. Also die waren von der Entwicklung schon deutlich weiter. Die hätten eher F-Jugend kicken sollen als Bambini. Und er hat irgendwann keine Lösung mehr gefunden, weil er halt noch zu klein war und zu langsam. Und dann hat er angefangen zu grätschen. So.
Wie sein Onkel. Aber
ich grätsch nicht.
Er hat am Vorbild halt gearbeitet, ne?
Und zwar nicht dieses klassische Grätschen im Sinne von, der springt jetzt wie wild irgendwie in diese Zweikämpfe rein und es wird irgendwie gefährlich oder auch zu aggressiv, sondern tatsächlich waren es immer so im Philipp Lahm-Style, so kurz vorher runtergegangen und mit einer unfassbaren Erfolgsquote bei diesen Grätschen. Im Sinne von, er hatte danach auch weiterhin den Ball. Der ist jetzt nicht irgendwie durch die Gegend geschrubbt und der Ball ist sonst irgendwo hin, sondern es waren sehr, sehr gut getimte Grätschen die ganze Zeit. Und da habe ich mir überlegt, als ich neben dran stand, also spreche ich das jetzt an als Trainer? Sage ich ihm, hör mal auf damit? Oder lasse ich ihn diese Erfahrungswerte von so einer Technik, jetzt in dem Fall war es eben Grätschen, machen und auch Ballgewinne auf eine Art und Weise, die zu 100% legal war und auch jetzt nicht irgendwie drüber, lasse ich ihm das sozusagen einfach mal ausprobieren und beobachte es einfach für die nächsten Wochen, ob das weiterhin so ist in der Halle oder ändert sich das sowieso. Da war so ein bisschen der Gedanke, okay, wie gehe ich das als Trainer, wie würde ich das jetzt als Trainer angehen? Wenn da eben, das ist ja auch nichts irgendwie, was verbalisiert wurde im Sinne von, du schau mal, so grätschst du und so machst du das. Und das kann ich ihm ja eigentlich auch nicht erklären, wie er richtig grätschen soll, weil das ja nicht irgendwie Common Sense ist, dass man das einem Bambini-Kind vermittelt. Da war ich so ein bisschen zwiegespalten bei der Beobachtung. Und ich finde, es geht auch so ein bisschen in diese Richtung, die du da gerade beschrieben hast.
Ja, okay, also erzählt, Hast du wie so diese überstolzten Väter, die ihr Kinder im NLZ anpreisen wollen? Jede Grätsche war perfekt im richtigen Zeitpunkt.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe was ich damit ausdrücken wollte, war, dass es ein, was es ja auch durchaus gibt, dass wenn Kinder halt drüber sind,
war es ein nützliches Verhalten?
Also zu 100%. Zu 100%. Weil es jedes Mal mit einem Ballgewinn einhängt. Nochmal, es war nicht einfach nur ein, der schrubbt den von hinten um, weil er halt irgendwie keine Lösung mehr hat und frustriert ist, sondern es war Philipp Lahm-Style eine, ich klemme den Ball so halb ein und dribbel dann selber damit weiter.
Ja, aber ist es erlaubt?
Es gab weder Schiedsrichter noch sonst.
Also, okay, wenn ich jetzt den gegnerischen Trainer fragen würde, würde er sagen, die ganzen Assis, die haben von denen nur gegrätscht. Also hat es die Stimmung aufgeheizt?
Nee, null. Okay. Weil die auch so viel besser waren. Und deshalb habe ich mich gefragt, auch generell bei so Technikgeschichten, wenn ich jetzt ein Kind in der F- und der E-Jugend habe und ich plötzlich merke, der hat jetzt irgendeine Phase, wo er irgendwas gesehen hat oder irgendwas für sich selber ausprobiert, ob man das immer direkt explizit verbalisieren muss und sagen muss, schau mal, jetzt machst du das und das sehr gut, oder ob ich das einfach mal machen lasse und mein Augenmerk da bewusst weglenkt davon.
Eine sehr interessante Aussage von einem Termin, den ich letzte Woche hatte mit einem sportlichen Leiter von einer Basketball-Nachwuchsakademie, also auch einer Top-Akademie in Deutschland. Und der hat einen Satz gesagt, der mir seitdem hängen geblieben ist zum Thema Technik, weil er meinte, für sich hat er aktuell eher den Stand, dass er sagt, Technik ist nichts, dass ich quasi davor 1000 Mal mache und dann kann ich das so in der Situation wie so runterladen und ausführen. Sondern er hat gemeint, er sieht Technik als etwas, das in dem Moment entsteht. Also, ich fand diesen Gedanken so interessant. Also, Technik entsteht in dem Moment, in dem ich das dann quasi mache. Das erste Mal, womit er ja inhaltlich recht hat. Vor allem in den Wettkampfspielen. Weil ich hatte noch nie, also jetzt dein Neffe hatte noch nie so einen Zweikampf, wie er da hatte. Er hatte vielleicht schon Tausende, die ähnlich waren, aber diesen einen hat er noch nie gehabt. Und jetzt hat er vielleicht so, wie als ob er so auf einen neuen Pfad springt in der Lösung. Er hat davor 1000 Mal was anderes gemacht und jetzt in dem Moment was Neues entwickelt. Und das finde ich so geil. Und das ist vielleicht so eher der Prozess, den man dann, was du beschreibst, in den Fokus rücken könnte, zu sagen, ich will ihm das erhalten. Dieses, ich mache jetzt was komplett Neues, was ich vielleicht noch nie gemacht habe. Und nicht zu sagen, wir optimieren dein bisheriges Verhalten, ja, wie gewinnst du Zweikämpfe im Stehen, sondern geil, so, es ist mal was ganz anderes und irgendwann wird er das brauchen.
Ja, aber du, also das ist ja genau der Punkt, du formulierst es, ich als Trainer möchte es ihm behalten. Und das war ja mein Gedanke, ob man das diese Herangehensweise überhaupt braucht oder ob man das einfach nur laufen lässt und
hey, wenn das danach nie... Bitte? Was meinst du jetzt von mir? Also das...
Ich verstehe deine Aussage, ich möchte ihm es erhalten, so dass ich es positiv verstärke, was er gerade macht.
Ach so.
Und das würde ich eben gar nicht... Das wäre mein Gedanke gewesen, würde ich eben gar nicht machen.
Ja, in deinem Gedankenspiel ist aber für mich dieses Nichts dagegen sagen, ist das positive Verstärken eigentlich.
Ja, okay.
Also, es ist nicht neutral, nichts zu sagen, sondern du gibst mir ja die Erlaubnis, dass es okay ist. Deswegen ist es für mich eher unterstützend in meinem Kopf jetzt gewesen. Deswegen, ich meine nicht, dass man ihm sagen müsste, ja, super, grätsch weiter, sondern die Tatsache, dass er es halt ausprobiert hat, finde ich so spannend. Und dann zu sagen, mal gucken, was sich als nächstes ergeben wird, also wenn er in so einer ähnlichen Situation ist. Ich finde das super spannend, fast schon wie so ein soziales Experiment, weil in der Halle geht's, beim auf der Straße kicken wird er das ja nicht machen können. Und das finde ich halt irgendwie cool, dass er sich ja der Situation so ein bisschen anpassen muss. Also er macht's vielleicht einmal auf der Straße, aber dann halt nicht mehr.
Punkt okay, Nummer
kleiner,
6.
Kleiner Exkurs in deine Verwandtschaft. warte mal, 6. Ich glaube, du hast doch einen übersprungen. Ich bin jetzt dran mit Punkt Nummer 5.
Nein, hast du das doch schon erklärt, oder nicht?
So nein.
Wie wir trainieren, so spielen, wie hast du schon gesagt.
Nein, habe ich nicht gesagt. Habe ich noch nicht, Junge.
Ach so.
Du hast Punkt 4 gesagt, jede Sekunde, also die gespielt wird, ist eine gewonnene. Und dadurch hat sich jetzt alles weitere ergeben. Ich habe meinen Punkt noch nicht gesagt, den du jetzt mir weggenommen hast. So wie wir trainieren, so spielen wir. Das ist ein Satz, den wir gerne sagen. Dazu zeigen wir manchmal so ein paar Slides mit so Fußball Deutschland am Wochenende ist sowas wie, geht mal richtig in die Zweikämpfe, macht mal schneller, also spielt saubere Pässe, spielt wieder mehr Fußball. So diese pauschalen Aussagen, so das ist oft, was wir am Wochenende ja sehen auf den Plätzen und hören. Und trainiert wird dann in Koordinationsaufgaben, Koordinationsleitern, in Passschleifen, ohne Gegenspieler, super wenig irgendwie Geschichten, wo ein 1 gegen 1, also auch Zweikampf offensiv, defensiv drin ist und wenig Überzahlsituationen, die schnell ausgespielt werden müssen und am Wochenende wundern wir uns, warum sie den Konter nicht sauber ausspielen und so weiter. Heißt dieses einmal inhaltliche, aber auch die Trainingsintensität, also ist unser Training mindestens genauso schnell und intensiv wie der Wettkampf, weil ist es das nicht, sondern ist es zu langsam, zu wenig intensiv, zu körperlos, dann kann ich nie erwarten, dass es am Wochenende besser ist. So, ich kann eigentlich immer nur erwarten, dass die beste Leistung am Wochenende die ist, die beste Leistung aus dem Training. Und ja, das gibt mir wieder mehr Verantwortung als Trainer, dafür zu sorgen, dass eben diese Intensität und Qualitäten, die ich im Spiel sehen möchte, also am Wettkampf, am verlängerten Trainings, in der verlängerten Trainingswoche, an der dritten Trainingseinheit am Wochenende, wie auch immer man das mal formulieren will, dass ich das so sehen kann, ist dann die Voraussetzung, dass wir das auch im Training behandeln auf die Art und Weise, wie es im Wettkampf gefordert ist. Punkt Nummer 6. Und das ist dein dritter Punkt, Josh.
Der Torabschluss ist mit das wichtigste und meist unterschätzte Element im Training. Wird mir immer deutlicher oder immer klarer die letzten Wochen und Monate irgendwie, wenn ich auf dem Platz stehe, wie viel einfacher man es sich als Trainer macht, wenn man einfach einen Torschuss einbaut. Ja, auch ähnliche Geschichte wieder wie beim Thema Abschlussspiel. Man ist so verkopft als Trainer und möchte so viele Sachen irgendwie mit reinpacken und fragt sich immer, wie könnte ich mein Training noch spaßiger machen? Wie könnte ich meinen Kindern noch irgendwie noch mehr Motivationsboost mitgeben und am Ende des Tages auf ein E-Jugendtor zu bolzen, auch mit einer F-Jugend, auch mit einer E-Jugend, macht einfach so, so viel mehr Spaß und gibt jeder Übung, wenn es denn möglich ist, einfach einen so viel größeren Kick. Neben dem Fakt, dass ich glaube, dass generell viel zu wenig aufs Tor abgeschlossen wird im Spiel Fußball. Ich weiß gar nicht, hat mit irgendeinem... Ich hatte letzte Woche ein Treffen, auch mit einem Koordinator in einem NLZ, und der mir auch erzählt hatte, dass er immer öfter das Gefühl hat, im Fußball, also kommt auch aus einem anderen Sport, im Fußball wird alles trainiert, nur das eigentliche Ziel des Spiels, nämlich Tore zu schießen oder in irgendeiner Form den Ball über die Linie zu bewegen, das ist immer so das, was hinten runterfällt. Ja, und beim Thema Spielaufbau und Chancenkreation wird alles irgendwie gemacht und aber das, was eigentlich zählt, Torabschlüsse in jeglicher Form, in jeglicher Technik irgendwie reinzubringen, das wird am wenigsten gemacht. Und es wäre auch für mich so ein Learning, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen müsste. Auf jeden Fall, Torabschluss sind neben dem reinen Spiel der zweite große Baustein in meinem Fußballtraining.
Finde ich gut.
Punkt Nummer sieben.
Gutes Coaching ist überprüfbar. Geht auf einen ähnlichen Punkt ein jetzt von diesem Fußball Deutschland am Wochenende, also pauschale Phrasen zu dreschen am Spielfeldrand und wild zu gestikulieren. Ich glaube, da weiß man selber nicht genau, was man damit will. Vermutlich könnte dir keiner sagen, was er damit erreichen möchte. Und so der Klassiker, an dem wir das ja immer wieder aufhängen, weil man es immer noch wahnsinnig oft hört, ist so, spielt man wieder Fußball. Und halt echt die Frage jetzt, was willst du jetzt genau sehen eigentlich? Und ab dem Zeitpunkt, ab dem das so unklar ist, ist es natürlich auch den Spielern und der Mannschaft unklar und da kann ich es nicht mehr überprüfen. Aber präzise Ansagen von, was bedeutet das ganz konkret in Verhaltensweisen, da könnte ich überprüfen, ist es jetzt öfter vorgekommen nach meinem Coaching als davor beispielsweise? Oder kommt es jetzt überhaupt vor, nachdem es davor gar nicht vorgekommen ist? Deswegen, gleiche für Training. Also auch im Training, wenn ich einem im Einzelgespräch einem Spieler was erkläre, dann ist es dann gut, wenn ich danach feststellen kann, dass es besser geworden ist. Sonst ist das Coaching nur für mich und kann mich danach aufregen. Ich habe es dir auch erklärt, warum machst du es nicht? Und viel interessanter ist zu sagen, okay, habe ich es geschafft, es so zu erklären, dass sie es verstehen und umsetzen können? Und erst dann, glaube ich, bist du ein guter Trainer. Und das hätte mir Jahre des Leids erspart, glaube ich, wenn ich das früh gewusst hätte.
Punkt Nummer 8. Mein Punkt Nummer 4.
Sehr gut.
Ist der wichtigste Faktor Zeit. Ist mir auch am Wochenende wieder klar geworden. Ich habe irgendeinen Spieler gesehen, den wir mal beide auch trainiert hatten. Und dann habe ich ihn gesehen im Rahmen eines Instagram-Posts einer Akademie. Und ich habe den Jungs das erste Mal gesehen mit, wie alt war er da? 8 Jahre alt. Und jetzt hat er einen Vertrag, einen längerfristigen unterschrieben. Und es ist einfach nicht vorhersehbar, wie sich irgendjemand entwickelt und in welcher Art und Weise das Ganze auch passiert. Das Wichtigste, was man einfach beachten sollte, ist den Kindern, den Menschen, dem Spieler Zeit zu geben und es nicht nur von jung auf jugendlich oder von dem Kind auf jugendliche Alter, sondern eben auch vom jugendlichen Alter in den Erwachsenenbereich. Und das zieht sich durch alle Aspekte, sei es im Training, sei es im Coaching, sei es in der eigenen Entwicklung als Trainer. Der wichtigste Faktor ist Zeit. Man kann Sachen nicht einfach erzwingen, indem man noch mehr reinsteckt oder reinpresst, sondern wenn man da irgendwie weiß, okay, das dauert einfach alles und es braucht seine Zeit, bis Dinge sich entwickeln, dann ist man da schon ein gutes Stück weiter und kann sich sehr, sehr viel Leid ersparen.
Du hast ihn damals schon unterschätzt, ne?
Nee, eigentlich nicht.
Aber ich dachte, ich habe es auch gesehen. Fand ich irgendwie cool, aber ich bin voll bei dir. Also ich hätte jetzt keine Wette drauf abgeschlossen, dass das dann soweit ist, also dass das irgendwann passiert. Aber ich dachte auch, dass sich dein Punkt eigentlich auf Trainingszeit bezieht, also so trainingseffizienzmäßig. Aber du meinst jetzt Entwicklung, also Geduld haben, Zeit geben, oder?
Genau, sich Zeit geben, dem Training Zeit geben, allem Zeit geben.
Oh, das finde ich sehr gut. Okay, der Punkt Nummer 9, mein letzter Punkt Nummer 5, ist ein bisschen pragmatischer und weniger philosophisch. Fang nie Stress mit dem Platzwart an. In jedem Verein, in dem wir bisher waren, das war am Wochenende auch wieder Thema. Und das ist ja, also selbst in China oder auch als ich in Indien war, der Platzwart, der macht ja alles kaputt. Also der kannst du der größte Trainer der Welt sein mit der besten Mannschaft. Wenn der sagt, du spielst hier heute nicht, dann hast du ein Problem. Und das ist auch was, ich glaube ich dann in meinem jugendlichen Eifer zu spät verstanden habe und irgendwie das eigene Ding durchdrücken. Und wenn du dir den Platzwart politisch als Feind machst im Verein, dann hast du immer ein Problem. Weil in der Regel ist er schon 5-mal so lange da wie du selbst und kennt jeden auch noch viel besser. Und das sind ja auch immer die Leute, die handwerklich wahnsinnig begabt sind. Und der hat noch bei jedem Vorstandsmitglied hat er schon mal irgendwo was gemacht im Garten oder in der Bude oder hat beim Umzug geholfen oder sonst was. Deswegen immer eine schlechte Idee, sich mit dem Platzwart anzulegen.
Witziger Punkt, der geht in eine ähnliche Richtung, und zwar Punkt Nummer 10. Better ask for forgiveness than for permission, also auf Deutsch lieber um Vergebung als um Erlaubnis bitten. Auch, glaube ich, in allen Aspekten der Trainertätigkeit, sowohl wenn es um Sachen geht, die man gerne umsetzen möchte mit seiner Mannschaft und man nicht sicher ist, ob das der Jugendleiter jetzt gut findet oder ob das die anderen Trainer gut finden. Aber auch, wenn es um die Gestaltung von irgendwelchen Spieltagen oder sonst irgendwas geht, sei es dem Verband gegenüber oder dem Staffelleiter gegenüber. Ich glaube, in dem Fall nicht immer vorher alles 10-mal abklären, sondern einfach mal machen, ausprobieren. Und wenn es komplett in die Hose gegangen ist, dann wird sich schon irgendwie klären, aber dann wusste man das einfach nicht als junger Trainer oder noch nicht so reifer Trainer im Sinne von, dass man schon viele Trainerjahre auf dem Buckel hat. Deshalb mein Punkt, lieber Sachen machen und im Nachhinein sagen, okay, oh, das wusste ich nicht, dass man das gar nicht machen darf. Und dann ergeben oder lösen sich die meisten Probleme, die man vorher im Kopf hat, lösen sich da schon auf.
Eine witzige Story, die mir da einfällt aus dem letzten Jahr. Da hatten wir dieses Gespräch mit dem Verein und da waren, ich glaube, ich weiß nicht, ob er ein offizielles Amt inne hatte, aber jemand, der den Verein so einfach voranbringen möchte und da sportlich weiterkommen und auch Geld zur Verfügung stellt, damit das eben läuft. Und die haben da dann ein Neubauprojekt für einen Kunstrasenplatz gehabt. Und die Gemeinde ist halt einfach nicht zu Potte gekommen. Also da ging es um die Erlaubnis, dass man da Bäume und Sträucher zurückschneiden oder fällen darf, damit dann der nächste Bauschritt beginnen kann. Und es war kurz vor dieser, was ist das, Blütezeit oder sowas im März, wo man das eben nicht mehr darf, wo man diese Arbeiten nicht mehr durchführen darf. Und der hat dann da angerufen auf der Gemeinde und gemeint, ey, also ich brauche da jetzt halt eine Genehmigung von euch, was sollen wir machen, der ganze Bau verzögert sich, das soll zur nächsten Saison alles fertig sein, ja, können wir aktuell nicht sagen, der ist jetzt noch im Urlaub und das war halt noch eine Woche Zeit und dann hat er gemeint, er hat gesagt, okay, am Samstag werde ich mit den Arbeiten dann beginnen. Ob ihr wollt oder nicht. Nee, das kannst du nicht machen und bla, und wir kümmern uns drum und du bekommst auf jeden Fall bis Freitagabend 20 Uhr bekommst du Bescheid. Und dann meinte er, dann sitzt er da am Handy bis Freitag 20:01 Uhr, macht er sein Handy aus, das Handy von seiner Frau aus, am nächsten Morgen Punkt 7:30 Uhr, ganzen Kollegen dann da, haben alle Bäume und Sträucher gefällt. 2 Stunden später kam dann einer von der Gemeinde, hat gesagt, ja, was macht ihr da, was spinnt ihr eigentlich, und es ist noch keine Genehmigung. Der Gemeinde hat gesagt, ihr geht bis 8 Uhr Bescheid, hat sich jetzt keiner gemeldet, was soll ich jetzt machen, soll ich die Bäume wieder einpflanzen oder so, ja, nee, und danach war es einfach kein Thema mehr und die konnten halt weitermachen. Ich fand es ganz interessant, ich möchte jetzt niemanden anstiften zu.
Mein Punkt war auch nicht auf irgendwelche Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die man dadurch begeht, sondern einfach im kleineren Rahmen, dass man zum Beispiel mal einen Ballsack mehr kauft, wenn man sagt, ich brauche jetzt irgendwelche speziellen Bälle, oder man sagt, man setzt einen Spieler in der F-Jugend oder in der Bambini mehr ein, der vielleicht noch keinen Pass hat. Das darauf war es.
Okay, das ist genauso ordnungswidrig, mein Freund.
Weiß ich nicht, wenn du eine 200 Jahre alte Eiche neben dem Sportplatz fällst.
darum ging's ja nicht. Was soll ich jetzt? Achso, ich kann das total nachvollziehen. Wir bekommen das ja zum Beispiel auch wieder Samstag, Egelsbach. Die haben gemeint, die haben so lange mit dem Verband gekämpft, bis sie den Bambini-Spieltag in Foligno in der Halle spielen durften. Weil die wollten von denen quasi das normale 4+1 Format sehen auf dem Hallenturnier. Die haben gesagt, hey, wir machen doch auf dem Feld schon 3-3, warum machen wir nicht in der Halle auch 3-3? Und da haben die so lange mit denen kämpfen müssen, bis dann die Freigabe kam, zu sagen, okay, könnt ihr machen. Man meinte, das war beste Veranstaltung überhaupt. Aber ist halt auch immer, ich glaube, je träger die Institution, mit der du es zu tun hast, desto mehr trifft dein Spruch zu, dann mache ich lieber etwas mehr. Weil auch mit der potenziellen Konsequenz wird es wahrscheinlich genauso lang dauern wie sonst mit der Freigabe. Okay, ja. Das aber nochmal, bitte keine 200 Jahre alten Eichen fällen. Ich fand nur die Geschichte interessant, weil es so ein bisschen Verein hat Bock und will was bewegen und einen Platz bauen, damit mehr Kinder trainieren dürfen. Und dieser Prozess dauert einfach so lang, dass du wieder ein Jahr verlierst. Den Frust, der da aufkam, kann ich durchaus verstehen.
Das war unsere Liste, 10 Dinge, die wir gerne zu Beginn unserer Trainertätigkeit gewusst hätten. Und wir sind schon ziemlich fortgeschritten. Wir machen trotzdem noch eine Sprachnachricht unserer Kategorie Family and Friends, die leider Gottes auch ein bisschen länger ist. nichtsdestotrotz, lass uns mal reinhören, Sakko, und mal schauen, was wir an einer Frage bekommen haben.
Hallo Sakko und Joscha, hier ist der David, U9-Trainer vom 1. FC Alsbronn. Und ich hätte ein Thema, das ich gerne bei einem eurer nächsten Podcasts platzieren wollen würde. Und zwar ist die Frage, wie bekomme ich es hin, dass ich alle Trainer und Mitarbeiter bei mir im Verein auf die gemeinsame Jugendarbeitsphilosophie und Trainingsphilosophie und vielleicht sogar Spielphilosophie einschwören kann und mit ins Boot holen kann. Hintergrund ist, dass meine Erfahrung ist, dass der Unterschied zwischen einer funktionierenden und guten Jugendarbeit in einer Mannschaft oder in einem Jahrgang und einer schlecht funktionierenden Jugendarbeit in einem Jahrgang sehr trainerabhängig ist. Und es gibt eben vielleicht auch oft Trainer, denen der Hintergrund fehlt und die ihre eigene Meinung haben, wie sie trainieren wollen und wie sie mit Kindern umgehen wollen. Und der dann eben abweichend ist von dem, was für den Verein wichtig ist. Beispiel Ziel, möglichst viele Kinder mit Spaß auszubilden und sie in den nächsten Jahrgang mit zu übernehmen versus jetzt schnell gute Ergebnisse zu erzielen. Und wie kriege ich dann eben diese Trainer abgeholt am einfachsten? Immer mit dem Hintergrund, dass es eben vereinspolitisch oft nicht möglich ist, einfach Leute rauszuschmeißen oder ihres Amtes zu entheben, weil man schon Probleme hat, genug Trainer für die Jugendarbeit zu finden und b, die Personen ja oft auch noch weitere Funktionen innerhalb des Vereins ausführen. Also, dass der Trainer, der vielleicht bei der U10, U9 oder U11 ein Problem macht, gleichzeitig ja auch noch der Griller ist von den bei den Spielen der Herrenmannschaften und dessen Frau noch irgendwie drei andere Positionen im Verein ausfüllt und mit denen verärgert oder entbindet, dann ja das Problem hat, dass dann oft alle Positionen dann niedergelegt werden und man dann fünf neue Helfer braucht, die irgendwas ersetzen. Ja, bin ich mal gespannt, was da eure Ideen sind, wie kriegt man die Leute ins Boot geholt, wie kriegt man die überzeugt, ob ihr da ein Patentrezept habt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ciao.
David so. Selber mit einer Podcast-Folge.
Ja, tatsächlich. Aber er hat es, glaube ich, ganz gut beschrieben, die Gemengelage in den meisten Vereinen. Mir fallen zwei Sachen ein, aber wenn dir direkt was einfällt, start gerne du.
Ich glaube, da gibt es 1000 Stellschrauben, die man irgendwie betätigen kann, mal grundsätzlich. Weil es geht ja los bei der Frage, warum finden wir überhaupt so wenig Ehrenamtliche? Und das Ding ist ja, wenn ich die eben herkömmlich anspreche, mit der hast du Bock, irgendwie dreimal, viermal die Woche auf den Platz zu gehen und das ganze Management um die Mannschaft und ganze Turnierplanung, ganze Trainingsplanung und dich mit den Eltern zu prügeln, willst du das alles machen, ja oder nein? Da sagt jeder, der bei halbwegs klarem Verstand ist, nein, da habe ich keinen Bock drauf, was ist denn das? Also ich habe Fulltime-Job und soll jetzt noch 20 Stunden investieren. Diese Anfrage ist, glaube ich, schon schwierig. Und wir plädieren ja für kleinere Aufgaben. Also eben einer, der noch dienstags dazugeht bei dem eigentlichen Cheftrainer, einer, der donnerstags dazugeht, einer, der am Wochenende beim Platz dabei ist, einer, der die ganze Elternmanagement-Termin-Geschichte übernimmt, also dass man diesen einen Trainer entlastet und es eben auf mehrere Personen verteilt. Dann ist es auch einfacher, Zusagen zu bekommen für die Leute. Ich glaube, ich mache das Thema auf, weil sonst hat man das irgendwie so da als die Voraussetzung ist, wir haben zu wenig und was machen wir jetzt daraus? Ja, daraus ist nie was Optimales zu machen. Du kannst nur den Schaden minimieren. Im besten Fall hättest du aber doppelt so viele Helfer, wie du aktuell hast. Und da gibt's ja Mittel und Wege, dahin zu kommen. Deswegen Schritt 1, die Quantität erhöhen der Leute, die mithelfen eben über so Mikroaufgaben. Ja, kleine Sachen, wo jeder ganz genau weiß, ich mache diese eine Sache und ich habe keinen Koordinationsaufwand damit. Das, ja, und dann kommen wir auf den zweiten Punkt der Qualität, also wie schaffe ich es, dass die dann zusammen besser arbeiten, und das bezieht sich jetzt auf Training vor allem und Inhalte, Spielphilosophie. Wir machen das ja ständig in Projekten und der große Vorteil, und das ist das, was wir auch den Jugendleitern ja mittlerweile sagen, ist, dass man aus der Vereinsperspektive kommunizieren kann. Im besten Fall holst du dir als Jugendleiter die Bestätigung vom Vorstand oder Abteilungsleiter und sagst, hey, wir würden das Thema Trainingsphilosophie angehen. Meine Idee ist es, hier einheitlich zu arbeiten. Das hat den Vorteil, dass Leute eben einfach miteinander sprechen, es weniger Streit gibt und die Kinder am Ende des Tages besseres Training bekommen. Dann sagt der Vereinsvertreter auf einer höheren Ebene, ja, machen wir, klingt gut. Jetzt bist du nicht mehr deine Person, die jetzt den anderen sagen musst, und im Zweifelsfall machst du selber die D-Jugend, bist aber noch Jugendleiter und musst jetzt dem C-Jugend und dem E-Jugendtrainer auch noch sagen, dass sie so trainieren sollen, wie du willst. Da ist Stress vorprogrammiert. Deswegen eher die Kommunikation, der Verein hat sich dafür entschieden, hier etwas zu verändern und zu vereinheitlichen. Ich in meiner Rolle bin dafür zuständig, dass wir das umgesetzt bekommen, und ihr als Experten seid dafür zuständig, dass wir das inhaltlich so gut wie möglich füllen. Dafür habe ich mir überlegt, dass wir über vier Bereiche sprechen. Das eine ist die Art und Weise des Trainings. Und da würde ich gerne anfangen, mit euch eine Trainingsstruktur zu definieren. Also was würdet ihr sagen, ist so ein Training, wo von außen jemand erkennt, guck mal, das ist unser Verein. Wie müsste das aussehen? Und jetzt reden wir gar nicht mehr darüber, wollen wir das, finden wir es gut oder schlecht, sondern ich habe die Annahme getroffen schon, dass wir sagen, okay, wir brauchen eine Trainingsstruktur. Wie kann die aussehen? Jetzt reden wir darüber, wie die Trainingsstruktur aussieht. Und nicht mehr, ob wir sie brauchen, ob wir eine Einheitlichkeit brauchen und so weiter. Ich glaube, das alles würde viel mehr helfen, um diese Diskussion stärker zu kanalisieren. Deswegen als Tipp quasi, sich erstmal überlegen, an welchen Säulen möchte man arbeiten, und da dann hingehen und mit der Fragestellung, wie können wir das besser machen, und nicht zur Debatte stellen, ob wir das verändern wollen, ja oder nein. Weil da kriegst du im Zweifelsfall ein Nein und dann ist das Thema durch.
Wäre auch mein erster Punkt gewesen, dieses Thema Klarheit auf allen Ebenen, also einfach bewusst sein, dass es immer noch in den meisten Fällen Ehrenamt ist, so wie jetzt auch in dem beschriebenen Fall. Und die Leute sich, 90% der Leute machen sich nicht ansatzweise so viele Gedanken wie die Person, die was ändern möchte. Und dann kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass die auch entsprechend diese Gedanken so weit ausgeführt haben oder überhaupt so klar sind in ihren Formulierungen. Und deshalb muss ich immer mir überlegen, okay, wie kann ich das möglichst klar und möglichst einfach verständlich kommunizieren, sodass da auch kein Spielraum bleibt. Und so ein bisschen, finde ich, passt es auch zu meinem letzten Punkt, dieses Better Ask for Forgiveness than Permission in vielen Bereichen. Denn ich werde immer meine 1-2 Krantler haben, die ich nicht überzeugt bekomme. Und es ist ja auch, wenn wir in Beratungsprojekten mit Vereinen sind, sagen wir auch immer, konzentriere dich immer am Anfang auf die, wo du weißt, die haben Bock drauf, die lassen sich ändern, lassen mir auch eine Unterstützung zukommen, wenn ich die davon überzeugt habe, und häng dich nicht an diesen 1-2 Besserwissern auf, die gegen alles sind, egal wie es ist. So, die kosten dich 80% deiner Energie, die machen keinen Bock. Wenn ihr es aber schafft, so ein Kernteam irgendwann zu etablieren von 5, 6, 7 Leuten, dann wird es fast schon ein Selbstläufer, weil dann einfach gezeigt wird, okay, die Kultur ändert sich so ein bisschen, der Austausch ändert sich, wir sind klarer in der Kommunikation nach außen, aber auch nach innen, und dann ist es deutlich angenehmer, als sich mit diesen ewig Gestrigen auseinanderzusetzen.
Dazu fällt mir noch ein, dass man in so kürzeren Zyklen arbeiten könnte, weil wenn sich so ein Projekt dann über 2 Jahre zieht, was mal gern passiert im Breitensport, dann verliert es komplett die Power, die es vielleicht am Anfang hatte. So, jeder ist euphorisiert, wenn es um neue Konzepte geht und so, cool. Und dann passiert da irgendwann zwischendurch mal 3, 4 Monate nichts, weil der es angestoßen hat, keine Zeit hat. Und dann verläuft es im Sand. Und dann musst du jedes Mal von Null da aus dem Quark kommen. Schwierig. Deswegen könnte man halt sagen, okay, wir haben diese Projektphase, wir wollen bis zum Sommer fertig sein, das sind 6 Monate. Wir treffen uns einmal im Monat. In der Woche dürft ihr gerne eine Trainingseinheit ausfallen lassen, damit niemand die Ausrede hat, wo soll ich dann noch meine Zeit hernehmen? Du investierst genau die gleiche Zeit wie sonst auch, nur einmal jetzt für ein strategisches Thema, das den Verein voranbringt. Und dann halt, was du ansprichst, also eine Offenheit einfordern und sagen, wir definieren die Sitzung was und das probieren wir die nächsten 4 Wochen alle aus. Heißt, wir haben eine neue Trainingsstruktur festgelegt, mal ohne darüber nachzudenken und zu werten, ob das gut oder schlecht ist, die nächsten 4 Wochen, was dann 8 Einheiten sind, vielleicht auch nur 6 oder 7, macht mal jeder damit sein Training. Und in 4 Wochen, wisst ihr ja, am 15. März ist unsere nächste Sitzung. Da sprechen wir dann darüber, was gut war, was schlecht war und passen es dann an. Und dann widmen wir uns dem nächsten Thema und probieren es wieder 4 Wochen aus. So hättest du nicht dieses verschränkte Arme und ist doch alles scheiße, sondern wir dürfen es ausprobieren und dann nach 4 Wochen, dann dürfen wir es scheiße finden. Aber begründet. Und das, glaube ich, würde für eine andere Dynamik sorgen bei solchen Projekten.
Ich hoffe, wir konnten die Frage so ein bisschen beantworten. Ich glaube, Sako, du hast das am Anfang auch schon gesagt, das ist natürlich wahnsinnig komplex und da ist jeder Fall für sich selbst stehend, irgendwie jeder Verein. Da aber trotzdem nochmal der Hinweis, wenn ihr also Lust habt, irgendwie mal auf so ein Projekt mit uns vielleicht unsere Ansätze zu probieren, sei es auf sportlicher Ebene oder eben auch den anderen, dann kontaktiert uns da gerne. Ich packe auch nochmal die Kontaktdaten bei info@advance.football in die Shownotes. Und auch sonst findet ihr Sako und mich ja bei LinkedIn oder auch sonst sind wir auf allen gängigen Social-Media-Kanälen. Bedeutet, wenn ihr da irgendwie mal Lust habt, euch mit uns auszutauschen, dann macht es doch sehr, sehr gerne. Ich hätte gesagt, Sako, jetzt haben wir fast eine Stunde, ein bisschen überzogen. Ich hoffe trotzdem, es konnten alle was mitnehmen. Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, bis nächste Woche. Und wenn dir jetzt nichts mehr einfällt, Sako, hast du noch was?
Nö.
Top. Dann liken, abonnieren, kommentieren und weiterleiten nicht vergessen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Advanced Football Spieltrieb.